Sonntag wünsche ich euch auch. Mein Name ist Ben, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen wieder in Gottes Wort schauen dürfen, gerade in so einer besonderen Zeit. Palmsonntag, Annette hat es schon ein bisschen gesagt, der Beginn in diese besondere Woche rein. Ostern steht vor der Tür, Karfreitag. Ich weiß nicht, ob ihr schon in Osterstimmung seid durch die Schokohasen, die man schon seit Monaten in den Supermärkten finden kann. Als Kind fand ich es immer richtig schön, vor allem die Süßigkeiten wahrscheinlich, die dann zu suchen. Aber es ist irgendwie doch eine sehr besondere Zeit. Für uns Christen, die wir an die Bibel glauben, die wir an Jesus glauben, ist es der größte Feiertag. Und heute an Palmsonntag steigen wir ein in diese besondere Woche. Und wir wollen uns heute den Text anschauen, gemeinsam, um den es bei Palmsonntag geht, wieso Palmsonntag überhaupt genannt wird. Und ich möchte, bevor wir zusammen näher reinsteigen, mit uns beten. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, das wir jetzt gemeinsam hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren aufmachst, dass du in unser Leben, in unser Alltag sprichst, dass du uns zeigst, dass du real bist und was du uns heute zu sagen hast. Amen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Jesus, er kam, sah und liebte. Und wir befinden uns in dieser Predigtreihe schon seit Weihnachten. Wir beschäftigen uns mit Jesus, der Person Jesus. Was hat ihn ausgezeichnet? Wie hat er seine Zeit hier auf Erden verbracht? Und wir haben gestartet an Weihnachten mit seiner Geburt und wir sind einige Stationen in seinem Leben durchgegangen. Und jetzt kommen wir langsam zur Zielgeraden. Langsam ist die Zeit von Jesus, die Zeit Jesu auf Erden vorbei. Und wenn wir auf den ersten Vers schauen, dann sehen wir, dass diese Stadt Jerusalem, diese besondere Stadt, etwas damit zu tun hat. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Schon letzte Woche haben wir das gehört, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Und er hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen und dort wird etwas Großes passieren. Ich werde leiden, ich werde sterben und es muss so passieren. Und jetzt rückt Jerusalem immer näher. Und sie kommen immer näher und man merkt irgendwie, die Spannung steigt, die Stimmung ist fast schon elektrisierend. Die Jünger merken, okay, jetzt kommt irgendwas, irgendetwas Besonderes wird passieren. Und je näher sie der Stadt näher kommen, desto stärker wird diese Spannung. Und dann heißt es weiter, dass sie ganz in der Nähe von Jerusalem waren. Da macht Jesus irgendwie aus unserer Perspektive etwas Merkwürdiges. Er schickt zwei Jünger vor und sagt ihnen, geht an das Stadttor, dort findet ihr einen Eselfohlen und bringt das mir. Und wenn jemand fragt, wieso ihr das braucht, dann sagt ihr, der Herr braucht es. Das ist irgendwie, als ich das gelesen habe, irgendwie komisch. Wieso braucht Jesus jetzt diesen Esel, um nach Jerusalem einzuziehen? In diesem Auftrag, dass er diesen Esel für sich holen lässt, dass er auf dem Esel nach Jerusalem einreist, greift Jesus auf etwas zurück aus dem Alten Testament. Er greift zurück auf ein Versprechen, das einer der Propheten viele hunderte Jahre zuvor den Menschen in Israel, den Menschen gegeben hat. Und dort springen wir in Sacharja 9, Vers 9, wo der Prophet sagt, jubel laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das wurde viele hunderte Jahre vorher dem Volk Israel versprochen. Und für die Jünger war das gar nicht so merkwürdig, dass Jesus ihnen jetzt diesen Auftrag gegeben hat, diesen Esel zu besorgen. Sie hören da die Stimme ihres Vaters, ihres Opas Und deren Vorfahren, die immer wieder ihren Kindern abends beim Feuer erzählt haben, was die Propheten ihnen versprochen hat. Das geht zurück bis hin am Anfang der Schöpfung, nach dem Sündenfall, wo Gott den Menschen sagt, ihr seid jetzt zwar getrennt von mir, aber ich werde einen Retter schicken. Und dieser Retter wird euch aus eurem Leid, wird euch aus dem Schmerz, den ihr spürt, aus der Gefangenschaft befreien. Und immer wieder, wenn wir das Alte Testament lesen, kommt dieses Versprechen, immer wieder wird es gesagt, es wird ein Retter kommen, Gott wird einen Retter schicken. Und auch so in Sacharja. Und dort finden wir diesen Hinweis, ab und zu finden wir immer genauere Hinweise, wie dieser Retter auszusehen hat. Er wird auf einem Esel, auf einem Eselfohlen nach Jerusalem einreiten. Und jetzt, was die Jünger schon vorher wahrscheinlich gedacht haben, weil sie Jesus gesehen haben, wie er Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat. Und jetzt holt er sich diesen Esel und es passt alles zusammen, was damals erzählt wurde, das Versprechen, was ihnen gegeben wurde. Jesus ist dieser Retter. Jesus ist dieser König. Alle Zweifel sind ausgeräumt. Und sie gehen hin und sie holen den Esel. Und ganz interessant ist es, sie sollen, wenn jemand fragt, wofür braucht ihr den, dann sollt ihr sagen, der Herr braucht es. Und damit schien wohl alles klar zu sein. Das heißt, es ist alles vorbereitet. Alles ist vorbereitet auf diesen einen Tag, wo der König kommt. Und Jesus macht das ganz bewusst, dass er dieses Versprechen, diese Prophetien aus dem Alten Testament auf sich bezieht. Und wenn wir durch das Leben von Jesus schauen, dann sehen wir immer wieder von Geburt an, dass er immer wieder zurückgreift auf Dinge, die im Alten Testament über diesen Retter vorhergesagt werden. Dass er in Bethlehem geboren wird. Dass er Lahme und Kranke heil macht. Immer wieder erfüllt er die Versprechen des Alten Testaments und so auch hier. Und dann ist es allen klar. Jesus ist dieser Retter. Endlich ist er da. Endlich ist dieser Jesus da und er wird uns befreien aus der Unterdrückung. Israel war damals unter der Besatzungsmacht der Römer. Israel war in der Geschichte schon sehr häufig und fast immer unter der Besatzungsmacht anderer Länder. Die Griechen und jetzt die Römer. Endlich kommt dieser König und er befreit uns aus dieser Gefangenschaft. Wir werden frei sein, wir werden ein Volk sein. Er wird sich auf den Thron setzen. Und alles wird gut sein. Und wenn wir weiterlesen, ab Vers 35, dann brachten sie den Esel zu Jesus und sie legten die Mäntel auf den Esel, damit Jesus das bequem hat, um ihn zu ehren. Sie legten die Mäntel auf die Straße und Jesus reitet darauf die letzten Meter in die Stadt Jerusalem. Und überall bricht es in Freudenrufen aus. Großer Jubel. Endlich ist dieser König da und sie ehren ihn, wie es einem König gebührt, indem sie die Straße auslegen mit ihren Mänteln und sie feiern ihn. Wer sich jetzt wundert, wo sind denn jetzt hier die Palmen bei Lukas, das heißt ja auch schließlich Palmsonntag, das finden wir bei Matthäus, wo dort heißt es, dass die Menschen Palmzweige von den Bäumen genommen haben und Mäntel ausgelegt haben. Aber Lukas schreibt das hier so, dass sie die Mäntel auslegen. Und die ganze Menge freut sich. Sie erkennen, Jesus ist dieser König. Und ich glaube auch, Lukas in seinem Evangelium macht das ganz bewusst, dass er immer wieder darauf hinweist, dass Jesus dieser Retter ist, der im Alten Testament angekündigt wurde. Wenn wir ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium schauen, dann sehen wir, dass er dieses Evangelium, dieses Leben von Jesus aufschreibt, um dessen Glaubwürdigkeit zu bezeugen, um zu beweisen, das, was hier steht, dieser Jesus, der hier drin steht, das ist wirklich der Retter, von dem Gott gesprochen hat. Der Retter, der die Welt rettet. Und so auch hier. Und alle brechen in Ekstase aus. Alle jubeln und freuen sich. Im Februar war hier Karneval. Wir waren jetzt nicht da bei einem Umzug, aber ich komme aus Villingen-Schwenningen, aus Baden-Württemberg und da heißt es Fasnet. Und das ist richtig krass. Die ganze Stadt fiebert auf diese Woche hin, auf den Umzug hin. Da ziehen die sich Hes an, heißt das. Das sind richtig teure Kostüme und es gibt da verschiedene Vereine. Und die Kinder freuen sich Wochen drauf. Meine Kumpels, für die war das die besonderste Woche im ganzen Jahr. Gut, da ging es dann auch um Alkohol und andere Sachen, aber davon abgesehen, die ganze Stadt war in Aufruhr. Und wenn es dann zu diesem Tag gekommen ist, wo der Umzug in die Stadt ziehen sollte, dann haben sich alle verkleidet und alle sind an die Straßenecken, haben sich da am Rand aufgestellt und haben gewartet. Und dann kamen die Trommler und Trompeter und es war laut und alle haben gejubelt. Für die Kinder gibt es Süßigkeiten und so ein bisschen vielleicht einem König angemessener stelle ich mir das auch damals vor. Die ganze Stadt war in Aufruhr. Endlich ist er da. Wir haben so lange darauf gewartet, dass dieser Retter kommt und jetzt ist er da. Alles bricht aus den Leuten hervor. Das Ende des Leides ist nahe. Jetzt ist Frieden. Jetzt sind wir mal an der Reihe. Und die Jünger, sie rufen laut aus, gepriesen sei Gott für die Wunder, gepriesen sei Gott für das, was er ist. Gesegnet sei der König, Jesus sei gesegnet von Gott und er ist derjenige, der Segen bringt für uns, für das Volk. Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Und sie besingen Jesus und sind glücklich. Und jetzt gibt es auf einmal einen Bruch. Und die Szene wechselt hin zu den Pharisäern, die zu Jesus kommen und sagen, Meister, kannst du nicht mal deinen Jüngern sagen, die sollen aufhören damit? Was soll das? Das kann nicht sein. Verbiete es ihnen, so zu sprechen. Sie trauen dem Ganzen nicht. Wer waren diese Pharisäer? Die Pharisäer, das waren die Führer des israelischen Volkes. Sie waren die Theologen des jüdischen Glaubens. Diejenigen, die sich am besten mit der Heiligen Schrift, mit dem Alten Testament auskannten. Die, die das Volk nach der Schrift belehrten. Sie wussten also ganz genau über diese einzelnen Stellen und auch darüber, dass der Retter auf einem Esel nach Jerusalem reiten wird. Sie wussten darüber Bescheid. Aber jetzt, wo es tatsächlich anscheinend passiert, dann glauben sie es nicht. Es kann nicht sein, dass Jesus, dieser Zimmermann aus Nazareth, dieser Retter sein soll. Sie zweifeln seine Herkunft an, dass er wirklich der König ist und sie ärgern sich darüber, dass Menschen diesem Jesus nachfolgen. Und auch das begegnet uns in dem Leben von Jesus auf Erden immer wieder. Die Menschen, die auf Jesus treffen und es nicht verstehen. Und weil sie es nicht verstehen, lehnen sie es ab. Und ich finde es spannend, wie Jesus ihn kontert. Er sagt zu ihnen, wenn sie schweigen, wenn meine Jünger schweigen, das zu rufen, was hier gerade passiert, dann werden sogar die Steine schreien. Selbst tote Materie wird auferweckt und wird schreien, dass dieser Jesus der wahre König ist, der von Gott geschickt ist. Begreift ihr es nicht? Ihr, die euch den ganzen Tag mit Gott und seiner Schrift auseinandersetzt, wieso begreift ihr nicht, dass hier dieser König kommt? Und neben der ganzen Euphorie, die bei den Menschenmenge ist, kommt es zu diesem Bruch und da ist Wut und da ist Enttäuschung, da ist Unverständnis. Und jetzt verändert sich auf einmal auch die Haltung von Jesus. Während er zuvor ganz selbstbewusst den Jüngern den Esel holen ließ und dann entlang ritt, zoomen wir näher auf Jesus, der da entlang reitet nach Jerusalem und die Menge um ihn rum, die sich freut. Und wenn wir ganz genau auf Jesus hinschauen, dann sehen wir, er weint. Und wir lesen die Verse 41 bis 44. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und er sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist dir verborgen, du siehst es nicht. Aber es wird für dich eine Zeit kommen, da werden deine Feinde ringsum dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören, deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und in der ganzen Stadt wird kein Stein auf dem anderen gelassen werden, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus nähert sich dieser Stadt und er beginnt zu weinen. Und hier prassen irgendwie zwei krasse Kontraste aufeinander. Diese Euphorie, dieser Jubel, der König ist da. Und auch Jesus, der bestätigt, ich bin dieser König und ich komme jetzt in die Stadt. Und da ist die Menge, die sich freut, dass sie endlich befreit werden aus ihrem Leid. Und dann ist da Jesus, der beginnt zu weinen und sagt, ihr habt es nicht verstanden. Das ist der erste Punkt, ihr habt es nicht verstanden. Und das zweite ist, ihr glaubt, dass jetzt Frieden kommt, aber es wird genau das Gegenteil passieren. 70 nach Christus werden die Römer kommen, sie werden Jerusalem platt machen, sie werden den Tempel platt machen. Das hat alles Jesus schon gesehen. Und er sieht die Menge an, er sieht die Pharisäer an und er beginnt zu weinen, weil er weiß, sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht, was für ein König er sein wird. Und wir, die wir die Geschichte kennen und jetzt schon vorausblicken können und wissen, was an Karfreitag, was an Ostern passieren wird, die wir wissen, wer Jesus dann tatsächlich ans Kreuz genagelt hat, die Menge, die ihm gerade doch so zujubelt, wir wissen, was Jesus meint. Sie verstehen es nicht. Die Menschen damals glaubten, dass Jesus kommt und sich auf den Thron in Jerusalem setzt. Aber Jesus' Herrschaft wird anders sein, als die Menschen es sich vorgestellt haben. Erkennst du es? Erkennst du, was Jesus wirklich in diese Welt gebracht hat? In diesem Text finde ich es sehr spannend zu sehen, dass hier zwei Seiten von Jesus deutlich gemacht werden. Auf der einen Seite sehen wir Jesus, der bestätigt, ich bin der König, ich bin der Retter, den Gott geschickt hat, um die Menschen zu befreien, um die Menschen Gott näher zu bringen. Und er lässt sich auch feiern als den König und er erfüllt die Prophezeiung und reitet in Jerusalem ganz bewusst ein. Und er, als die Pharisäer kommen und den Jüngern den Mund verbieten, da redet er nicht zu den Jüngern und tadelt sie, dass sie aufhören sollen, ihn so zu bejubeln. Nein, er bestätigt das. Ja, ich bin dieser König, genau das, was ihr erkannt habt. Ich bin derjenige, der die Macht hat, alles an mich zu reißen. Ich könnte auch die Römer von ihrem Thron stürzen. Aber es wird nicht dazu kommen. Und das haben wir auf der einen Seite, den mächtigen König Jesus. Und dann haben wir auf der anderen Seite diesen Jesus, der weint um Jerusalem, der weint um die Menschen dort drin, die ihn nicht erkannt haben. Er weint darüber, was sie für Leid in ihrem Leben noch erfahren werden. Wie passt das zusammen? Wie passt dieser Jesus, der die Macht hat, so alles zu tun, diese Wunder, was wir alles in diesen Texten, was wir in der Bibel lesen, wie passt das zusammen mit diesem weinenden Jesus? Die Menschen verstehen es nicht. Sie erwarten von Jesus, dass er sie aus ihrem Leid befreit. Das ist ihre Hoffnung, das ist ihre Erwartung an Gott. Und wenn ich mich umschaue und umhöre, dann höre ich immer wieder diesen Ruf, wo ist Gott? Wieso tut er nichts? Wieso befreit er uns nicht aus dem Leid, wo wir gerade drin sind? Er hat doch die Macht. Er ist doch der verheißene König, der hier in der Bibel, wo es bezeugt wird. Er ist doch der König, der die Macht hat, den Sturm zu stillen, Lahme wieder gehen zu machen. Wieso tut er nichts? Dieselbe Frage, die die Menschen an Jesus stellen, die sie nicht verstehen damals, als er dort war. Sie verstehen nicht, was Jesus ihnen bringen wird. Wie das Reich Gottes aussehen wird. Was Gottes Plan ist. Wie sieht denn das Reich Gottes aus, wenn es nicht greifbar ist und er sich auf den Thron setzt und so Frieden bringt? Wie sieht es denn aus? Und jetzt schauen wir wieder auf Jesus, wie er gelebt hat, auf diese andere Seite, diesen weinenden Jesus. Der Jesus, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet, der sich demütig macht, der sich klein macht, der sein Leben als Diener hingibt, der zu den Menschen geht, die ausgegrenzt sind und ihnen mit Liebe begegnet. Die Liebe ist es, die Jesus in diese Welt bringt. Er begegnet Macht und Gewalt und Hass nicht mit ebenso großer Gewalt, sondern genau mit dem Gegenteil. Er begegnet ihnen mit Liebe und er schaut sie an, du bist mir wertvoll. Und für den ganzen Schmerz und das ganze Leid, was real ist, was er auch beweint, er beweint das, dass die Römer kommen werden und Jerusalem den Erdboden gleich machen und das Volk verschleppen. Er beweint es. Aber was er bringt, was er uns schenkt, ist eine erfahrbare Realität. Es ist nicht eine Realität, die wir unbedingt sehen, weil was wir sehen, ist das Leid, was in diese Welt kommt. Was Jesus bringt, ist eine erfahrbare Realität. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus in unser Herz lassen, dann werden wir es in uns drin spüren, diese Liebe, die den Hass, den Egoismus, der in uns ist, der die Schmerzen von innen wegnimmt. Der unser Herz, die Leere in uns ausfüllt mit seiner Liebe. Sein Reich, das in die Welt kommt, in dem Menschen Jesus erkennen als das, was er ist. Als der König, der gekommen ist, um, wenn wir einmal sterben, den Weg frei zu machen zu Gott. Dass wir im Himmel sind, wo kein Schmerz mehr ist, wo keine Träne mehr ist. Und er schenkt uns diese Perspektive in die Zukunft. Diese Perspektive, wo wir einmal sein werden. Und er weint um den Schmerz, den wir jetzt gerade erleben. Und er schenkt uns diese erfahrbare Realität, dass wir, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn in unser Herz lassen, dass er in unser Herz kommt, dass er uns tröstet, dass er die Last von unseren Schultern nimmt, dass er uns beisteht und uns Zuspruch gibt. Und dort herrscht er. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist kein Palast, wo Jesus auf dem Thron sitzt, sondern Reich Gottes ist jeder von uns, der Jesus als seinen Herrn aufnimmt, danach lebt, wie Jesus gelebt hat, die Liebe zu seinen Mitmenschen bringt. Das bedeutet Reich Gottes. Das ist Reich Gottes schon hier auf Erden. Frieden bringen in die Welt. Frieden für uns selbst und Frieden für unsere Mitmenschen. Mit der Perspektive, wir werden einmal bei Gott sein. Und dort wird es perfekt sein. Dort wird es der Frieden sein, den die Juden schon damals erwartet haben. Aber noch ist es noch nicht so weit. Mit Palmsonntag kommen diese zwei Extreme aufeinander. Der König Jesus, der mächtige Gott und der Jesus, der Liebe in die Welt bringt, aber doch ganz anders, als wir es vielleicht manchmal erwarten, als wir es uns wünschen. Keine greifbare Realität, sondern eine erfahrbare Realität. Glaube. Und ich wünsche uns für heute, dass wir das immer wieder neu begreifen, dass wir diesen Blick in die Zukunft haben, was einmal sein wird und dass uns das auch ein Trost ist, der uns durchträgt. Und dass wir wissen, dass Jesus in unseren Herzen ist und er wird die Last von unseren Schultern nehmen. Das sehen wir an Palmsonntag und da beginnt es, diese große Woche. Und wir wissen schon, was passiert. Wir wissen, dass Jesus den Tod besiegen wird, dass er auferstehen wird und somit den Weg zu Gott frei machen wird. Und so wollen wir starten in diese besondere Woche. Und wir wollen uns darauf einlassen, auf das, was Jesus getan hat. Und an ihn denken und auch ganz besonders an Palmsonntag, an den König Jesus denken. An einen König, der aber auch ein gebrochenes Herz hat, weil er weint um das, was wir erfahren in unserem Leben, das Leid. Und weil er weint um diejenigen, die es nicht verstehen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist gekommen, um uns Liebe zu geben und Frieden zu geben, tiefen Frieden in uns drin und die Perspektive auf den Himmel, wo wir in ewiger Gemeinschaft sind mit Gott. Amen. Wir möchten jetzt zusammen zwei Lieder singen und ich möchte euch einladen,